Die Lesung für den heutigen drittletzten Sonntag des Kirchenjahres finden wir im Alten Testament im Buch Hiob, Kapitel 14, die Verse 1 bis 6. Zur Ehre Gottes wollen wir aufstehen. Der Mensch, vom Weib geboren, knapp an Tagen, unruhvoll. Er geht wie die Blume auf und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Doch über ihm hältst du dein Auge offen und ihn bringst du ins Gericht mit dir. Kann denn ein Reiner von Unreinem kommen? Nicht ein einziger. Wenn seine Tage fest bestimmt sind und die Zahl seiner Monde bei dir, wenn du gesetzt hast seine Grenzen, so dass er sie nicht überschreitet, schau weg von ihm, lass ab, damit er seines Tags sich freue wie ein Tagelöhner. Halleluja.
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Worte der Lesung hat Hiob gesprochen in einer furchtbaren, aussichts- und auswegslosen Situation, schwer von Leid gedrückt. Wirklich eine Herbststimmung, so wie wir es gerade in dem Lied gesungen haben. Er bedenkt sein Leben und das Leben auf der Welt und stellt fest, der Schöpfer hat uns alle vergänglich geschaffen. Unser Leben ist kurz und flüchtig. Und zusätzlich, sagt er, darüber hinaus ist es so, dass Gott einen noch beobachtet die ganze Zeit und guckt, was wir tun, ob wir richtig liegen, ob wir Böses tun oder das Gute tun. Und dann sagt Hiob, lieber Gott, warum machst du das? Erst schaffst du ein unvollkommenes Wesen und dann verlangst du von ihm auch noch vollkommen zu sein. Und bei der Kürze des Lebens, und da schreit der Kummer so richtig aus ihm heraus, bei der Kürze des Lebens, lass ihn doch wenigstens in Ruhe. Schau doch einfach weg. Lass doch ab und gönn uns doch ein bisschen Glück in diesem Chaos und Durcheinander. Ein Mensch, der tief im Leid vergraben ist. Und wie viele Menschen empfinden so und haben so empfunden in schweren Lebenssituationen, wo ihr Leben in Leid und Chaos gestürzt wurde. Hiob ist ein Bild für jeden leidenden Menschen. Und solchen Menschen gilt das Evangelium, das Evangelium, was hier in den Zeilen gar nicht vorkommt. In den Zeilen des Hiob ist zunächst alles hoffnungslos. Aber wir als Kirche, als Gläubige sind da, um gerade solchen Menschen Trost zuzusprechen und zu sagen, ich verstehe deinen Kummer, ich verstehe deinen Schmerz, ich verstehe auch, dass du gar nicht mehr die Hand vor Augen siehst und weiterschauen kannst, momentan keinerlei Hoffnung in dir ist, aber es gibt Hoffnung. Es gibt noch eine gute Nachricht und die möchte ich dir gerne sagen. Und die soll auch heute erklingen, sozusagen zwischen den Zeilen. Denn für solche Menschen ist Jesus Christus gekommen. Für solche Menschen gilt unsere christliche Verkündigung. Deshalb könnte man sagen, das Thema ist eigentlich dieser Hiob, der seinen Jesus findet. Schauen wir uns Hiob einmal genauer an. Hiob war ein durch und durch gläubiger, gottesfürchtiger, aufrichtiger und guter Mensch. Und er wird vom Satan versucht. Der Satan versucht ihn vom Glauben und von seiner Gottestreue und Gottesfurcht abzubringen und schlägt furchtbar zu. Im wahrsten Sinne des Wortes, eine Hiobsbotschaft folgt auf die andere. Seine Viehherden werden geraubt, später verbrennen sie im Feuer. Feinde metzeln die Knechte nieder. 7 Söhne und 3 Töchter kommen ums Leben, als ein Haus einstürzt. Hiob selbst wird krank, hat furchtbare Geschwüre am ganzen Körper, muss deshalb die Ortsgemeinschaft verlassen, das war damals so, und sitzt nun draußen auf einem Asche- und Steinhaufen vor den Toren des Ortes und beweint sein Dasein und sein Leben. Der Name Hiob, das ist übrigens sehr interessant, heißt übersetzt, wo ist der göttliche Vater? Also ein Schrei der Seele, Herr, wo bist du? Du hast uns doch dieses Leben geschenkt. Warum muss uns dieses und jenes Leid ereilen? Warum gibt es so furchtbares Leiden auf dieser Welt? Wie kannst du das zulassen? Vater, wo bist du? Hiobs erste Reaktion, die kennen wir aus Redewendungen, ist erstmal völlig ohne Klage, sondern voller Gottesfurcht. Und er sagt diesen berühmten Satz, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Trotz allem nimmt er zunächst sein schweres Leid einfach so an und sagt, lieber Gott, trotzdem bleibe ich dir treu. Dann bekommt er Besuch von seinen Freunden. Seine Freunde sehen einen Menschen, der körperlich und seelisch und materiell völlig am Ende ist, unsäglich gequält. Sie sind völlig sprachlos. Eine Woche sitzen sie nur neben ihm und schweigen. Und dann bricht plötzlich der ganze Jammer, die ganze Klage aus Hiob heraus. Hiob verflucht den Tag, an dem er geboren wurde. Er verwünscht sein Leben. Wäre er doch bei seiner Geburt gestorben, dann hätte er jetzt Ruhe, müsste nicht so sinnlos leiden. Nach wie vor ist er sich seiner tadellosen Lebensführung bewusst. Und immer rätselhafter erscheint ihm Gott, der ihm solche Schmerzen zufügt, aber ihm überhaupt nicht erklärt, warum. Und dann steigert sich der Schmerz und der Kummer, die Klage förmlich zur Anklage gegen Gott. Und er macht Gott einen Vorwurf und sagt, du hast diese Erde ins Chaos gestürzt. Deine Schöpfung ist von Chaos durchdrungen. Und die ganze Welt, die ganze Schöpfung ist in der Hand eines Verbrechers. Unwahrscheinlich. Wie Hiob leidet und wie er seinen ganzen Schmerz und Kummer herausspricht, herausschreit, aber auch Gott regelrecht vorknallt. Die Freunde schreiten jetzt zur Tat mit klugen Reden, die sich über viele, viele Kapitel hinziehen. Sie verurteilen die Klagen Hiobs und sie behaupten, er muss doch irgendwie selber schuld sein. Sonst kann man doch so viel Leid gar nicht abbekommen. Und sie sagen, dass Leid immer irgendwas mit Strafe zu tun hat. Also soll er doch mal sich selber fragen, was er falsch gemacht hat. Manchmal ist, sagen sie, Leid aber auch ein Erziehungsmittel Gottes, mit dem er uns sozusagen schleift und wo er uns auf andere Dinge vorbereitet. Außerdem, sagen sie, gehört Leid natürlicherweise zum Leben dazu. Es ist unabwendbar und gehört zum menschlichen Schicksal und zur Schöpfung. Dann taucht plötzlich eine vierte Person auf. Eliahu, interessanterweise, mit Namen. Elia, der Vorbote, der Prophet. Auch Johannes der Täufer wurde als neuer Elia bezeichnet, der den Messias ankündigte. Also eine Hoffnung erscheint am Horizont mit diesem Eliahu. Und er tritt als Anwalt Gottes auf zunächst und beschreibt die Allmacht und Größe Gottes und versucht dem Hiob da die Augen zu öffnen. Und der Mensch könne göttliches Wirken gar nicht beurteilen. Also lass dein Fragen. Du wirst es nicht ergründen, warum das Leben, warum die Schöpfung so ist, wie sie ist. Aber eines kann ich dir sagen, sagt Eliahu, dass dieser fantastische, großartige Gott, der diese Welt geschaffen hat, der allmächtig ist, der muss auch allgütig sein. Das vergesse niemals. Öffne dich für seine Allgüte. Und dann in den letzten Kapiteln redet Gott selbst. Auch das kommt mir so vor wie so ein Vorschein dessen, was er in Jesus Christus getan hat. Denn auch in Jesus hat er selbst zu den Menschen gesprochen. Denn das Wort wurde Fleisch, das Wort Gottes begegnet uns in Jesus. Und das ist wie so ein Vorschein dessen, was Hiob hier erfährt. Und wie tritt Gott auf? er verurteilt Hiobs Klage, obwohl sie eine echte Anklage gegen Gott gewesen ist. Überhaupt nicht. Sondern Gott drückt aus, dass Hiob sich als der Klagende genau an die richtige Adresse gewandt hat. Er freut sich, dass Hiob sich an ihn gewandt hat, mit all seinem Kummer, mit all seinem Leid, dass er mit ihm, mit Gott geredet hat und ihm alles erzählt hat, auch was ihm auf dem Herzen lag. Sicherlich gibt es am Ende auch eine Korrektur. Hiob sagt: Hiob, du bist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit deinen Anklagen, aber darüber schaue ich hinweg. Was Gott wirklich verwirft, sind die Reden der Freunde, die so klug waren und mit ihren gelehrten Ratschlägen meinten, Hiob helfen zu können. Und Gott macht deutlich, euer Gerede war kalt, war überhaupt nicht mit Mitleid und Barmherzigkeit gefüllt. Ihr habt nur kluge Worte gemacht, die überhaupt nicht geholfen haben. Das war herzlos, ein herzloses Belehren. Ihr hättet Mitgefühl zeigen müssen, Solidarität zeigen müssen. Und vor allen Dingen verurteile ich euer Verständnis von dem Zusammenhang von Leid und Strafe. Keinesfalls ist das Strafe, wenn jemand leidet. Das wäre ja furchtbar und grausam. Hiob wird auch ein bisschen zurechtgestutzt. Und Gott sagt zu Hiob: Hiob, meinst du denn, dass du dich in meine Lage versetzen kannst? Dass du die Gedanken des Schöpfers durchbuchstabieren kannst? Das übersteigt doch deinen Verstand. Warst du denn beim Schöpfungsakt dabei, als ich die Berge, das Meer, das ganze Universum geschaffen habe? Und kannst du das überhaupt ermessen, was es bedeutet, dieses Universum am Leben zu halten? Das übersteigt deinen Verstand. Und Hiob gesteht dann auch ein, dass er über Dinge geurteilt hat, die ihm zu hoch sind. Was in diesen ganzen Dialogen, die sich über 45 Kapitel hinziehen, deutlich wird, ist diese unsägliche, schwere Frage nach dem Leid. Und besonders auch nach dem Leid derer, die eigentlich versuchen, einen guten Weg zu gehen. Ich sehe darin auch, in dieser Gestalt des Hiob, das ganze Volk Israel, das Gottesvolk, das so viel Leid über die ganze Geschichte erlebt hat. Die Babylonier, die Assyrer, die Ägypter sind über das Land hergefallen. Immer wieder wurden die Menschen deportiert. Es wurde ein irrsinniges Chaos ausgelöst. Dann kamen die Römer. Dann kam die Christenverfolgung im sogenannten christlichen Abendland über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg bis zum Holocaust. Und heute ist es nicht anders. Und wir leben wieder in Zeiten, wo der Antisemitismus sich ausbreitet. Warum, fragen diese Menschen, wir sind doch Gottes Volk. Warum lässt uns Gott so sehr leiden? Wir sind doch seine gläubigen Kinder. Warum dieses unendliche Leid? Und wir dürfen uns dort einklinken als die, die ja auch Nachkommen des Volkes Israel sind. Wir sind eingepfropft in diesen Stamm als Christen und haben auch das Alte Testament als Bibel. Und wir dürfen mit ihnen fragen und schreien: Herr, warum lässt du so viel Leid zu? Und warum müssen auch gute und gläubige Menschen leiden? Vielleicht steckt da drin ein Geheimnis. Das werde ich heute nicht thematisieren. Aber Edith Stein, die als Christin und Jüdin im Dritten Reich in Auschwitz umgebracht wurde von den Nazis, weil alle Juden verfolgt wurden. Sie war Nonne. Trotzdem wurde sie aus dem Kloster herausgeholt und in Auschwitz vergast. Sie wusste, was auf sie zukommt. Und sie hat es angenommen und hat gesagt: Ich nehme dieses Kreuz an, und hat es als stellvertretendes Leiden gesehen. Das kann man natürlich ganz, ganz schwer nur behaupten. Aber als Einzelperson natürlich so sehen. Und in der ganzen Geschichte der Christenverfolgung war es ja auch so, als wenn durch das Leid, das sich sozusagen austobt, die Macht des Bösen letztendlich sich verausgabt und danach wieder eine Zeit des Segens kommt. So ähnlich wie Jesus, der am Kreuz gestorben ist, und dann brach die Auferstehung an und ein ganz neues Leben für alle, die an ihn glauben. Aber das ist ein Geheimnis, das man nicht auf das Einzelschicksal übertragen kann. aufs Einzelschicksal übertragen, also auf unser alltägliches Leiden in unserer Biografie, wird aber ganz viel im Buch Hiob gesagt. Und es wird gesagt, dass nicht Gott dieses Leiden verursacht, sondern dass dieses Leiden ein Einbruch des Chaos ist. Leid, sagt das Hiob-Buch, widerspricht dem eigentlichen Willen Gottes. Die Bibel fängt ja so an: Im Anfang war die Welt wüst und leer, war Chaos. Und mit dem Schöpfungsakt unterbindet Gott das Chaos und schafft also mitten im Chaos, so ist die biblische Vorstellung und die astronomische heute übrigens auch, weil rundherum ist tote, leblose Materie und ein unwirtlicher Weltraum. Und hätten wir nicht die Schutzschicht der Atmosphäre, würden wir täglich einem Bombardement von Meteoriten ausgesetzt sein. Also diese wunderbare Schöpfung hält das Chaos sozusagen fern, soweit es geht. Aber wenn Leid, wenn Katastrophen sich ereilen, ist es ganz oft Einbruch. Dieses Chaos, das uns umgibt, das zur Realität des Universums einfach dazugehört und wo Gott mitten in diesem Chaos eben einen Lebensraum erhält. Also Schöpfung heißt, das Chaos wird eingedämmt, aber Schöpfung bleibt vom Chaos gefährdet und bedroht. Und manches Leid hat daher seine Ursache. Schöpfung schenkt Leben, der Schöpfer schenkt Leben, aber unser Leben ist verletzlich und auch vergänglich. Und auch wir Menschen sind daran nicht unbeteiligt. Wir können dem Guten, also dem Leben, dienen, aber wir können auch ganz schön viel Chaos verursachen. Und das beginnt in den kleinen Dingen, im Miteinander, in Beziehungen, in Familien, am Arbeitsplatz, in den Gemeinden. Überall können wir auch ganz schön Chaos anrichten und Leid verursachen, uns selber schuldig machen. Und vieles von dem Leid auf der Erde, vieles von dem Chaos auf der Erde ist auch menschengemachtes Leid. Erklären können wir es nicht, aber es ist schon mal unglaublich tröstlich zu sehen, von Gott kommt es nicht. Es ist keine Erziehungsmethode Gottes. Es ist nicht der Wille Gottes. Und wir dürfen darauf hoffen und warten, dass er eingreift und hilft und rettet. Bei Hiob ist es am Ende so. Hiob bekommt eine zweite Chance, ein neues Leben. Er erhält am Ende wieder Wohlstand und Gesundheit zurück. Er hat mehr Kamele und Rinder, mehr Esel und Schafe als zuvor. Alles wird doppelt ersetzt. Die Verwandten wenden sich ihm wieder zu. Es werden ihm so viele Kinder geboren, wie er früher hatte, und keiner im Land hat schönere Töchter. Vor Hiob liegt noch ein langes Leben, das viel Segen erfährt. Aber wie viele Menschen hungern und schreien und dürsten weiter nach diesem Heil? Das Buch Hiob macht deutlich, unser Leben ist gefährdet. Unser Leben ist vergänglich. Es ist kurzlebig und flüchtig. Und eigentlich ist, wenn etwas sicher ist, eines sicher: Wir alle werden sterben. Wir werden älter, das Haar ergraut, die Haltung verändert sich, der Gang. Wir nehmen Prozesse des Alterns wahr, Herbststimmung, Brille, Hörgerät, die Zipperlein, die sich einstellen. Man kann es nicht leugnen. Wir sind sozusagen spürbar dem Chaos ausgesetzt und richten auch ganz schön viel Chaos im Laufe unseres Lebens an. Und trotzdem, bei all dieser Flüchtigkeit, bei all dieser Vergänglichkeit gibt es etwas Beständiges und Tragendes. Es gibt einen, und das ist das Evangelium, das ist das, die frohe Botschaft, die einem jeden Hiob zugesprochen wird. Es gibt einen, der zu uns hält und der uns halten will, der uns unendlich liebt, der mitten im Chaos, selbst wenn wir Chaos anrichten, hineinkommt in unsere Welt, in unsere Wirklichkeit, in unser Chaos und sich dem Chaos, dem menschlichen Chaos im wahrsten Sinne des Wortes aussetzt. Er wird Mensch und duldet genau das, worüber wir so klagen und schreien, und nimmt es auf sich und trägt es sogar durch bis zu dem entsetzlichsten Augenblick, den man in einer menschlichen Biografie erleben kann, wo alle Welt sich gegen ihn richtet, ihn furchtbar zurichtet und ans Kreuz hängt. Und er sogar das Gefühl hat, er ist von Gott und allen guten Geistern und Menschen verlassen. Und damit sagt Gott selbst, ich bin voller Mitleid für euch. Ich sehe euer Leid und es schmerzt mich zutiefst. Und ich möchte nicht, dass ihr leidet. Ich möchte dieses Leid auf mich nehmen. Und ich habe es getan in meinem Sohn Jesus Christus. Er ist für alles Böse in diese Welt gekommen und hat es auf sich genommen. Auch das Chaos, das die Menschen selbst anrichten, hat er getragen und auf sich genommen. Und damit haben wir so eine gewaltige Zusage Gottes, dass er hineinkommt in unser Leben, in unsere Notsituation. Und er verspricht uns und hat es durch Jesus auch getan, einmal wird all dieses Chaos vorbei sein, denn ich schenke euch ein neues und ewiges Leben. Wem das aufgeht, der ist ein Hiob, der plötzlich weiß, ich bin unendlich geliebt. Ich bin aus dem Chaos letztlich gerettet. Alles Chaos dieser Welt muss vorläufig sein. Grundsätzlich hat es Jesus schon überwunden. Und er hat auch das überwunden, was wir selbst immer wieder tun, wenn wir Chaos anrichten. Das will er überwinden und will uns eine neue Lebensmöglichkeit schenken. Und er verspricht uns und vermittelt uns, dass wir in ihm geborgen sind, egal was in unserem Leben sich an Schicksalsschlägen einstellt. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe und von dieser Verheißung, die wir haben. Und der Apostel Paulus hat es in seinem Leben, in dem er auch viel Leid erlebt hat, im Römerbrief einmal so fantastisch in Worte gebracht, wo er förmlich herausjubelt und sagt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und darum hat die Bibel, auch Paulus selbst, immer wieder gesagt, dass dort, wo dieser Funke des Glaubens an Jesus Christus uns erfüllt und uns diese Gewissheit schenkt, ist es so, als wenn mitten in der Schöpfung eine neue Schöpfung beginnt. Und das ist eine Schöpfung, die uns sozusagen immun macht im Blick auf alles Chaos, was uns im Leben widerfahren könnte. Hiob hatte in seiner schlimmsten Stunde sich gewünscht, lieber Gott, schau weg, lass ab. Aber dieser Hiob, der zu Jesus findet, der erfährt, dass Gott nicht distanziert zuschaut, sondern dass er hineinschlüpft in unser Leben und unser Leid zu seinem Leid macht. Und dass er also nicht wie ein Kontrolleur auf uns blickt, sondern als ein Vater und Helfer. Wir sind mit Gott verbunden. Wir sind mit ihm versöhnt. Wir haben einen, der auf uns blickt, voller Liebe. Er hat uns seinen Sohn geschenkt und ihn nicht verschont. Gott ist ein Gott für uns. Und er lässt uns deshalb nicht aus den Augen, weil er uns liebt. Und er sagt zu einem jeden, der vielleicht auch jetzt durch Leiden durchgeht, lass den Kopf nicht hängen, gib die Hoffnung nicht auf. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, stärken und Ruhe geben für eure Seele. Amen.